Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Was? Bitte? Wer ist das denn? Keine Ahnung, von wem denn die... Also wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind quasi Chaostage zum Ende der Sommerferien. Ich stelle euch mal kurz mein Programm zum Wochenanfang vor. 9 Interviews zu 4 Filmen und einer Serie in 3 Tagen. Also, ich versuche es mal ein bisschen für euch zu ordnen. Gestern habe ich erst den neuen Detlef Buck-Film geguckt, Asphalt Gorillas. Danach habe ich die Regisseure Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handlüchten zum Free-TV-Start von Babylon Berlin getroffen. Ist ja Ende September im Ersten. Und außerdem noch die Hauptdarsteller Volker Bruch und Liv-Lisa Fries sowie den tollen und mehrfach preisgekrönten Szenenbildner Uli Hanisch. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Super spannender Typ. Lernt ihr dann Ende September kennen, wenn, wie gesagt, Babylon Berlin nochmal im Ersten startet. Heute Morgen habe ich dann den neuen Florian Henkel von Donnersmarck-Film Werk ohne Autor geguckt. 3 Stunden und 8 Minuten lang. Von da aus bin ich zu Detlef Buck gefahren, Interview mit ihm. Danach zu Florian Henkel von Donnersmarck und Sebastian Koch, der in seinem Film eine große und wichtige Rolle spielt. Der Film startet am 3. Oktober. So, und von da aus ging es mal eben noch kurz zu, halten Sie sich fest, die Damen und die Herren, zu ihm hier. Ach, ein Lebenstraum, der in Erfüllung ging. Heute, ich habe Hollywood-Legende Terence Hill getroffen, dessen neuer Film, mega rührender Titel, Mein Name ist Somebody, startet diesen Donnerstag und deshalb gibt es das Gespräch mit Terence Hill auch gleich heute in dieser Sendung. So, das war mein Wochenanfang, liebe Freunde. Meinen eigenen Namen weiß ich mittlerweile nicht mehr ganz so genau. Seht mir nach, wenn ich heute hier und da ein bisschen von der Rolle sein sollte. Terence Hill, also heute in der Show, außerdem Regisseur Spike Lee, den hat Anna Wollner getroffen, granatenstarker neuer Film Black Clansman, ist ab diesem Donnerstag draußen, gucken wir natürlich auch rein und noch ein bisschen in die neue Netflix-Zeichentrickserie vom Simpsons-Macher Matt Groening in Disenchantment. Danach falle ich dann vermutlich in so eine Art Leinwandkoma, also Vorhang auf, Bühne frei, let's do this.
Deutschlandfunk Nova.
Ich weiß natürlich nicht genau, wie euch das geht, ob das ähnliche Kindheitserinnerungen sind wie bei mir, aber trotzdem würde ich gerne heute Abend versuchen, euch ein bisschen auf so eine Flashback-Reise mitzunehmen, denn bei mir war das wirklich immer so, wenn diese Musik im Fernsehen lief. Wenn diese Filme gelaufen sind, dann waren das so die seltenen Momente, in denen ich mal mit meinem Vater zusammen ferngesehen habe. Der hatte das nicht so mit Fernsehgucken, aber wenn Bud Spencer und Terence Hill im Fernsehen liefen, dann war das so an klassischen verregneten Oktober-Sonntagen, wo man eh nicht raus konnte, waren das so die Momente, wo sich die Familie vor die Glotze gesetzt hat und diesen beiden fantastischen Komikern zugeguckt hat, wie die sich mit Pfannen und blanken Fäusten gegen Horden von lustigen Truppen zur Wehr gesetzt hat. Wahlweise in den vielen verschiedenen Western, die sie zusammen gedreht haben oder dann später auch in anderen Filmen, die anderes Genre waren, Filme wie Das Krokodil und sein Nilpferd und andere, sind ja wirklich unzählige Filme gewesen. Und deshalb war das für mich heute ein ganz besonderer Tag, weil klar war, heute treffe ich Terence Hill, diese Hollywood-Legende. Der Mann hat einen neuen Film gemacht, der heißt, ganz rührender Titel, Mein Name ist Somebody. So ein bisschen ein Abschluss dieses Nobody-Themas nach ganz vielen Jahren. Terence Hill ist mittlerweile 79 Jahre alt. Immer noch ein wahnsinnig beeindruckender Typ. Sieht viel jünger aus, als er tatsächlich ist. Ist unheimlich fit. Nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf ganz wach. Das werdet ihr alles im Laufe der Sendung heute noch kennenlernen. Trotzdem wollen wir erstmal ein bisschen über diesen Film reden. 1973 kam das Original raus. Mein Name ist Nobody. Daraus habt ihr gerade eben diese Musik gehört. Das war diese großartige Zusammenarbeit damals. Sergio Leone als Regisseur und Ennio Morricone, dieser berühmte Soundtrack-Schreiber, der die Musik geschrieben hat. Und wir wollen noch mal ein bisschen reinhören, wie sich das damals angehört hat. Und dann im Vergleich zu heute, ich denke, ihr wisst schon insofern Bescheid, dass es in den Terence Hill und oder Bud Spencer Filmen, letzten Endes waren ja sowohl die Solo-Abenteuer als auch die gemeinsamen Geschichten dann doch sehr ähnlich, dass es immer so eine gewisse Art von Situationskomik gab, vor allen Dingen in diesen Hauereien, die so toll waren damals.
Du siehst gut aus, heute schon gekotzt.
Deine Witzchen vergehen dir gleich.
Nicht doch. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Hm? Na, Locke, ich muss dir noch einen Satz warme Ohren verpassen.
Ich habe sofort ein kilometerbreites Grinsen im Gesicht, wenn ich diese Szenen von damals höre aus diesen Filmen. Locke, auch das, so ein Typ, also die haben auch dann oft mit den gleichen Schauspielern gedreht, immer wieder in den Filmen waren die gleichen dusseligen Typen, die gleichen dusseligen Bösewichte, die dann die flache Hand rechts, die flache Hand links, den Faustdampfhammer von oben auf den Kopf oder die Doppelschelle rechts und links auf die Ohren oder im Fall von Terence Hill dann gerne mit der Bratpfanne einen verkloppt gekriegt haben. Zumindest in den Western, wenn ihr euch erinnern wollt, da wurde immer erst aus der Pfanne wurden erst Bohnen gegessen und danach gab es dann mit der Pfanne rechts und links ordentlich auf die Glocke. So, jetzt sind wir quasi von 1973 ausgehend, kann ich das überhaupt rechnen? Dann noch weiter, wir sind 45 Jahre weiter. Und jetzt bringt also Terence Hill diesen Film in die Kinos, Mein Name ist Somebody, wo diese Elemente aus diesen Filmen von damals natürlich auch wieder vorkommen.
Entschuldigung! Ja!
Terence Hill spielt hier einen Thomas, der eines Tages aufbricht, alles hinter sich lässt, sein altes Landhaus in der italienischen Provinz, sein Pferd natürlich von damals, es muss ja auch wirklich alt geworden sein, die Klosterbrüder in der Nachbarschaft und sogar auch seinen alten Namen und dann fährt er los mit einem Motorrad, also quasi das Motorrad ist jetzt das Pferd 2.0 und in diesen Satteltaschen des Motorrads befindet sich eben jene gerade gehörte Pfanne, mit der es dann auch bald auf die Glocke gibt, weil natürlich auch hier wieder üble Burschen auftauchen, die einer jungen Frau ans Leder wollen. Und mit dieser jungen Frau tut sich Terence Hill als Thomas in diesem Film zusammen. Es beginnt ein Roadtrip mit diesen beiden zusammen. Die reisen also los und was sich zwischen diesen beiden entspinnt, so nach und nach, ist einfach eine ganz, ganz schöne Freundschaft.
Hey, schöne Motorradbraut. Wir haben ein Biker-Treffen in Granada. Hast du nicht Lust, mit uns zu kommen?
Tut mir leid, ich habe ihm versprochen, ihn nicht allein zu lassen. Weißt du, ohne mich ist er völlig aufgeschmissen.
Wer ist der Kerl?
Er ist ein Tramper, den ich mitgenommen habe.
Also, schöne Motorradbraut. Kannst du mich vielleicht mitnehmen?
Also auch das ist eine ganz schöne Idee, dass Terence Hill mit viel Selbstironie da rangeht und der Dame, der italienischen Schauspielerin in diesem Film, also den Vortritt lässt, sie sozusagen groß macht und hinter ihr so ein bisschen im Hintergrund bleibt und diese Momente auskostet, die er dann natürlich hat, wenn er sich auch in diesem Film, ich möchte da gar nicht viel spoilern, aber natürlich einige Male vor Sergio Leone verneigt, vor Ennio Morricone, dem Soundtrack-Schreiber, die Musik, das Pfeifen habt ihr eben gehört, da gibt's ganz viele Anlehnungen. Es gibt eine wunderschöne Szene, in der Thomas, also Terence Hill in diesem Film, in so einer Westernstadt auftaucht, die aber ganz runtergekommen ist und wo er dann so in einzelne kleine Holzhütten reingeht, ganz vorsichtig und dann sieht man da so eine kleine Arrestzelle, die ist vielleicht gerade mal 2 Quadratmeter groß und besteht aus einer Holzwand im Hintergrund und so Eisenstäben im Vordergrund und man ist sofort wieder diese 45 Jahre zurück, 1973 in Mein Name ist Nobody, also ganz viele Reminiszenzen in diesem neuen Film, Flashbacks zu den alten Filmen, das hat was sehr Rührendes und einfach was ganz Schönes, wenn man mit diesen Filmen aufgewachsen ist, wenn man sich daran erinnern kann. Dieser Roadtrip in diesem Film, da bin ich gerne ganz ehrlich, das ist, ja, gut, das ist kein großer Wurf. Dieser Film ist kein Kinoerlebnis, wo man jetzt reingeht und sagt, boah, was hat denn Terence Hill hier jetzt auch als Drehbuchautor und Regisseur, was hat er denn da für einen großartigen Film gemacht? Das ist es nicht. Deswegen geht man da nicht rein. Man geht rein, um dieses Gefühl von früher wieder zu haben. Und das passiert genau in solchen Szenen wie dieser hier, wo sich nämlich die beiden, also er und die junge Frau im Film, irgendwann trennen und er dann beginnt, sie zu suchen.
Ist heute schon eine junge Frau hier gewesen mit braunen Haaren und einem großen Motorrad?
Nein, Senior.
Bitte entschuldigen Sie.
Ich habe sie gesehen. Hübsche kleine Schlampe. Willst du sie vögeln? Also ich glaube, das ist bestimmt ein Spaß.
Alter, ich sag dir was. Ich fick die Hure zuerst und dann darfst du, okay?
Geht doch. Zacke.
Ihr habt gemerkt, die Sprache ist etwas rauer geworden, etwas angepasster natürlich an das heute. Worte wie diese wären damals in den Filmen nie gefallen, aber es bleibt immer noch so, dass diese Elemente wieder da sind, die man von früher kennt. Diese lustig inszenierten Hauereien, die kommentiert werden, auch das war früher schon so, dass also die Schläge quasi sogar angekündigt wurden mit und von links und von rechts kriegst du auch noch einen. Und also das sind diese Momente, in denen dieses warme Kindheitsgefühl in einem aufsteigt und man sich an früher erinnert. Natürlich fehlt irgendwie Bud Spencer, vielleicht schon deshalb, weil man weiß, dass er nun einfach vor ein paar Jahren verstorben ist. Aber auch vor ihm ist es eine große Verneigung, dieser Film. Also wenn ihr Fans aus Kindheitstagen noch seid, die Filme ähnlich gerne geguckt habt, wie ich früher so aus dem Fernsehen das kennt, von diesen klassischen verregneten Familiensonntagen, wenn man sich irgendwie zusammen vor die Glotze gesetzt hat und diese Filme in der 20. Wiederholung im Fernsehen liefen, dann solltet ihr da ab Donnerstag reingehen. Denn dieses Gefühl nochmal zu haben mit diesem tollen Terence Hill, der auch mit 79 immer noch aussieht wie Anfang 60 und sich benimmt wie Mitte 30, das ist wirklich einfach, das ist einfach toll. Noch schöner war es, ihn zu treffen. Terence Hill zu treffen, mit ihm reden zu können, höchst erstaunlich, komplett auf Deutsch. Ja, ich wusste, dass er Deutsch spricht, nicht, dass er so gut Deutsch spricht. Es war im Hotel Adlon heute das Interview und so ein Moment, den man wirklich nicht vergisst. Also als wir da rein sind mit ein paar Kollegen, es gab in dem Sinne keine Einzelinterviews mit Terence Hill. Der Mann ist wie gesagt 79 Jahre alt und er macht diese Promotour jetzt und er macht es auch gerne, aber halt einfach nicht so viele Stunden am Stück, dass man da mit 30 Leuten nacheinander reden könnte. Insofern haben wir mit mehreren Kollegen zusammen dann am Tisch gesessen. Roundtable-Interview heißt es dann, wenn wir das so machen. Und als dann diese Tür aufging in diesem großen Zimmer im ersten Stock im Adlon, direkt am Brandenburger Tor in Berlin, da saß er mit dem Rücken zu uns, mit dem Cappy auf und hat sich gerade noch mit vermutlich einem seiner Mitarbeiter unterhalten. Und dann hat er gemerkt, dass wir reinkommen und ist aufgestanden und hat sich so umgedreht. Und in dieses Gesicht zu schauen, das noch so sehr für mich nach Kindheitserinnerungen ausgesehen hat. Das war so ein wirklich toller Moment. Klar ist er älter geworden und klar sieht man das auch, dass er nicht mehr so jung ist wie in den Nobody-Filmen oder in den Vier Fäuste für ein Halleluja-Film von damals. Aber man erkennt sofort, dass das er es ist und dieses Strahlen, dieses offene, ein Lächeln, ein Hallo für alle und natürlich diese wahnsinnig blauen Augen, über die wir auch gesprochen haben. Und dann eine relativ große Überraschung, nämlich, dass er darauf bestanden hat, dieses Gespräch mit uns allen auf Deutsch zu machen. Also nicht auf Englisch, was er ja nun viel fließender spricht über die viele Jahre, die er in Amerika lebt. Italienisch wäre für uns heute alle rausgefallen, hätte keiner so gut gesprochen. Aber er wollte das Interview gerne auf Deutsch machen und hat auch nochmal erklärt, warum ihm das so wichtig ist und woher er überhaupt noch so gut Deutsch kann nach all den Jahren.
Ich habe es gesprochen, bis ich 6 Jahre alt war, habe ich bloß Deutsch gesprochen. Dann kam Italienisch, konnte nicht sprechen. Dann weniger Deutsch, dann meine Mutter ist jung gestorben. Dann bin ich nach Amerika, war bloß Englisch. Und jetzt spreche ich keine Sprache mehr. Es ist eine Konfusion.
Es ist eine Konfusion, auch sehr süß gewesen. Also dass nach all den Jahren mit so vielen Sprachen, sagt er, ist es manchmal so, dass er dann alles ein bisschen durcheinander wirft. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich für uns toll, dass er dieses ganze Gespräch mit uns eben auf Deutsch machen wollte. 1939 in der Nähe von Dresden geboren, Lommatzsch, dort aufgewachsen und dann 1945 Richtung Italien, Deutschland verlassen. Der Vater ein Italiener, die Mutter eine Deutsche. Und daher war es ihm immer wichtig, wegen dieser Wurzeln, dieser deutschen Wurzeln, die ihm auch wichtig sind, war es ihm eben auch wichtig, die Sprache weiterhin zu sprechen. Es ist so vieles, über das man mit ihm reden kann. So eine lange Karriere. 1951 der erste Film, den er gedreht hat. Dann in den 70er Jahren diese lange Phase und erfolgreiche Phase mit den Nobody Buddy-Film, aber natürlich auch die vielen Filme, die er mit Bud Spencer zusammen gedreht hat, seinem kongenialen Partner. Viele Jahre sehr erfolgreich zusammen. Und da hat er uns eine ganz schöne Geschichte erzählt, wie er Bud Spencer eigentlich kennengelernt hat. Der war nämlich bereits schon fest gebucht für einen Filmdreh, aber der eigentliche Filmpartner von Bud Spencer musste die Dreharbeiten kurz vorher absagen. Also gab es einen Anruf, Terence Hill ist gefragt worden, Mensch, kannst du schnell hier nach Spanien rüberkommen? Wir drehen hier mit einem Typ zusammen und wir könnten uns eventuell vorstellen, dass das mit euch beiden auch klappen könnte. Der eigentliche Partner musste abspringen, komm doch mal hierher. Also hat sich Terence Hill ins Flugzeug gesetzt, ist rüber nach Spanien, ist 12 Stunden lang mit dem Auto zu einem Set irgendwo im Nirgendwo gefahren worden und dann ist was sehr Lustiges passiert, weil er sagte, dann war da so eine Frau, die hat mich so 50, 60 Meter vom eigentlichen Set weggebracht und stand plötzlich mit einem Handtuch vor mir. Und dann passierte das hier.
Die haben mich gerade auf ein Set gebracht. Und dann, das Set war ungefähr 50 Meter weg. Und da sehe ich eine Frau, die kommt zu mir und sie hält in der Hand ein Handtuch. Dann kam sie so, put die Hand in front of me und sie sagt, tick deine Hose aus. Ich sage, und dann tue ich, ja, was ist denn so? Tick auf, zieh dir diese an. Dein Hemd auf. Ja, du siehst dann, na, das ist die Gabenpistole. Jens, komm. Da gehe ich und Jens sagen, hier ist Carlo Pedersoli, dein Partner. So haben wir getroffen. Und die erste Szene, die mussten machen, war ein Schlägerei.
Natürlich, oder? Wie kann man sich das anders vorstellen, außer dass die erste Szene, die Terence Hill und Bud Spencer zusammen gedreht haben, eine Schlägerei war. Und daraus ist dann gleich die nächste Legende entstanden, weil das mit der Hauerei und dem Echtaussehen im Film erst gar nicht so gut geklappt hat, hat er uns erzählt.
Er konnte mich nie treffen, aber am Ende sollte einmal so eine Runde hauen, dass er fertig war, die Kasse. Und dann haben wir vielleicht über bis eine halbe Stunde, eine Stunde gedacht, was kann es sein? Weil wir so ein Kleb, das hat man gesehen, oder hier gesehen. Dann, Gott sei Dank, hat Bud gesagt, ich werde Ihnen eine von oben untergeben. So. Und das ist, hat dieser Charakter von Bud Spencer gemacht. Es war ganz neu. Und es war auch lustig und funny, ne?
Gleich im ersten gemeinsamen Film, also die Erfindung des legendären Dampfhammers, weil diese Schläge ins Gesicht alle nicht so wirklich echt ausgesehen haben damals, wie man das gerne haben wollte. Und dann hat Bud Spencer gesagt, warte mal, wie wäre es denn, wenn ich dem einfach von oben mit der Faust auf den Kopf haue? Das kann man einfach besser darstellen, das kann ich besser abfedern. Und der Gegner, also in dem Fall Terence Hill, geht dann in die Knie. Das war die Erfindung vom Dampfhammer. Ging übrigens meistens glimpflich aus, diese Filmschlägereien, diese vielen, die sie gehabt haben, allerdings auch nicht immer, sagt Terence Hill.
Es war eine Bank und einer sollte mich treffen mit dieser Bank und ich musste runtergehen und dann hat die Bank gegen die Mauer. Und da war es ein spezielles Holz, das bricht. Dann eine Stimme kommt und sagt, Herr Direktor, das sind nicht mehr Bänke, da nehmen wir die richtige Wand. So, da wir waren so immer so, da wir können das machen, wir wissen so, ja, weil, aber dann ist es so passiert, dass ich musste runtergehen, ich bin runtergegangen, bin ich raufgekommen und der hat mich mit dieser echten Bank in den Kopf gegeben, dann Blut gekommen, in Hospital. So, ist passiert.
Ja, so ist das, wenn man mit einer echten Bank eins über den Schädel gezogen kriegt und nicht mit einer präparierten aus Basaltholz, wie es eigentlich geplant gewesen wäre. Über vieles haben wir in diesem tollen Gespräch uns unterhalten können heute. Irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und gesagt, komm, die Frage hat er bestimmt erst 2,5 Millionen Mal in seinem Leben gehört, aber ich musste es einmal, wenigstens ein einziges Mal von ihm persönlich hören. Diese blauen Augen, die er hat, diese irrsinnig stahlblauen Augen, die er hat. Sind die eigentlich genauso blau, wie sie aussehen? Oder sind das Kontaktlinsen? Oder ist das eigentlich immer? Also wie kriegt man Augen so wahnsinnig blau? Er hat uns alle beruhigt und gesagt, Leute, die Tricktechnik hatten wir damals noch nicht. Diese blauen Augen sind echt.
Nein, sind echt und die sind von meinem Vater. Nicht von meiner Mutter. Meine Mutter hatte braune Augen. Braune Augen. Mhm. Vielleicht es gibt in Umbrien sowas von der damals Barbarossa oder sind gekommen in Italien. Sie wissen, es gibt viele. Die ganze Familie, mein Vater war so. Viel macht das Licht, deshalb ist mein Licht. Wenn du ein gutes Licht kriegst, dann ist gut. Wenn es ein schlechtes Licht ist, alles kommt vom Licht. Aber damals, man hat solche große Brüder gehabt und so, die waren davon dieses, das war so heiß. Es war wirklich nicht leicht zu dieser Hitze zu. Aber jetzt ist es ganz anders.
Das hat mich dann doch ein bisschen beruhigt, dass diese blauen Augen zwar einerseits echt sind, aber selbst damals auch in den 70ern schon ganz besonders ausgeleuchtet worden sind von so 1 Meter Durchmesser Brütern. Wie Terence Hill gesagt hat, muss wahnsinnig heiß gewesen sein unter diesen Lampen. Aber er sagt, das Licht und die Lichtsetzung ist alles, wissen wir natürlich vom Film, aber hat man selbst damals schon ganz speziell gemacht, damit diese blauen Terence Hill Augen einfach noch ein bisschen blauer strahlen. Diese Legende, die er nun mal ist, gemeinsam mit Bud Spencer. Auch darüber haben wir uns dann noch unterhalten. Das ist ja von diesen legendären Duos, von diesen Buddy-Typen in der Filmgeschichte gar nicht so wahnsinnig viele gegeben hat. Mir sind Stan Laurel und Oliver Hardy eingefallen, dann natürlich Dean Martin und Jerry Lewis und Walter Matthau und sein großartiger Partner Jack Lemmon und halt eben Bud Spencer und Terence Hill. Und er hat dann beim Augenzwinkern versichert, dass er also mit dieser Form von Legende ganz gut zurechtkommt.
Na, ich bin ganz zufrieden, weil es ich verstehe auch, dass es nicht leicht eine Duo haben, das die Leute magen.
Über so lange Zeit.
Ja, und wir haben auch mit Bud Spencer gesagt, aber nehmen wir die Besten, Orson Welles und Paul Newman. Vielleicht klappt das nicht. Und es klappt, weil wenn ich arbeite mit Bud, eine Semi-Serie haben hier, ich fühle was und werde ein ganz anderes Mensch. Und ich glaube, er auch.
Ganz bescheidener, toller Typ, Terence Hill. Riesenmoment heute für mich, diese Legende zu treffen. Wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr das tatsächlich in den nächsten Tagen noch machen. Ich hatte eingangs kurz erwähnt, dass Terence Hill so eine Art Kinotour im Augenblick macht. Der ist wirklich noch ein paar Tage in Deutschland unterwegs. Dresden war am Montag, heute Dienstag ist er in Berlin. In den kommenden Tagen folgen noch Hamburg, Essen, Bochum, Worms, Frankfurt, Sulzbach, Nürnberg, München, Stuttgart und Karlsruhe, das Ganze bis zum 27. August. Wann er genau wo ist, findet ihr im Netz, das ist nicht so schwierig zu recherchieren. Er macht da große Public-Events, Fan-Events und das ist ein toller Typ, macht irrsinnig Spaß, dem zu begegnen. Und ab Donnerstag, wenn ihr im Herzen Kind geblieben seid, dann geht ihr ab Donnerstag möglicherweise in diesen neuen Film rein. Mein Name ist Somebody. Mich hat dieser Tag wirklich, wirklich sehr, sehr glücklich gemacht.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Kurzes Ich sage, ihr sagt Spiel. Ich sage Matt Groening. Ihr sagt Simpsons. Ich sage Matt Groening. Ihr sagt Futurama. Und ich sage Matt Groening. Und ihr sagt Hä? Und ich sage Disenchantment. Und ihr sagt Gesundheit.
Eure Anwesenheit ist erwünscht bei der königlichen Hochzeit von Prinz Gisbert von Bentwood und Prinzessin Bean.
Wollt ihr den ihr Anwesenden zu eurem rechtmäßig angetrauten Ehemann nehmen?
Nein!
Ja, Prinzessin Bean möchte nicht heiraten, weder diesen Prinzen noch sonst irgendeinen. Und das ist nämlich die neue Serie von Matt Groening, dem Simpsons und Futurama Mastermind. Disenchantment braucht man ein bisschen für, bis es einem so halbwegs unfallfrei über die Zunge geht. Es geht um Prinzessin Bean, es geht um Elfo, den Elf, der sein bisheriges Leben im Elfenwald verbracht hat, bis es ihm dazu langweilig wurde. Er aus dem Elfenwald abgehauen ist, direkt ins Königreich von Prinzessin Bean. Und Dämon Lucy ist auch noch mit dabei, ein persönlicher Hausdämon. Und die drei bilden sozusagen den Kern der Hauptfiguren dieser neuen Serie.
Ich will über mein eigenes Schicksal entscheiden können.
Ich will die Welt da draußen sehen.
Ich würde all die Krankheiten auslöschen, die die Menschheit quälen.
und sie anschließend durch schlimmere ersetzen.
Ein Dämon, der sich seinen Teil denkt bei der Welt, so wie sie im Augenblick abläuft, die im Mittelalter angesiedelt ist. Das habt ihr möglicherweise an der Musik schon erkannt. Seit Freitag ist die Serie bei Netflix draußen, die erste komplette Staffel. Eine zweite Staffel soll angeblich schon bestellt sein. Was also sehen wir da jetzt, ist die große Frage. Und ich bin nach den ersten paar Folgen, die ich mir angeguckt habe, noch relativ unentschlossen, ob wir da wirklich was großartig Neues sehen. Es erinnert zwar nicht so sehr an die Simpsons in erster Linie, aber ich finde schon, dass es eine ziemlich intensive Nähe gibt zu Futurama. Also diese Prinzessin Bean hat zwar keine lila Haut, aber ist quasi auch der starke Female Character in der Lead Role. Es gibt so ein paar Handlanger rechts und links, die zwar hier jetzt keine Roboter oder irgendwelche anderen Walross-Tintenfischartigen Aliens sind aus der Zukunft von einem fremden Planeten, aber eine junge Frau zusammen mit einem Troll und einem kleinen Elf, wo es mächtig auf die Mappe gibt und wo schwarzer Humor ganz groß geschrieben wird, das erinnert von der Struktur her schon sehr an Futurama. Insofern, ja, so eine Art Futurama im neuen Gewand vielleicht. Also stellt euch Futurama vor, was man quasi ins Mittelalter zurückgezogen hat. Dann seid ihr ungefähr bei dem hier bei Disenchantment.
Ich meine, jeder kommt doch irgendwann an einen Punkt in seinem Leben, wo er rausfinden muss, wo er ist, oder?
Ich bin echt ein guter Schlachter.
Dies ist eine Tierhandlung.
Was ist dieses seltsame Gefühl, dass ich nicht im Schnaps ersaufen will?
Das ist Hoffnung.
Also überlegt euch, ob ihr da vielleicht mal reinguckt, wenn ihr Netflix abhängig seid, wollte ich gerade schon sagen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bei Netflix reinzuschauen. Schickt mir da gerne auch mal eine Meinung dazu. Wie gesagt, die ersten paar Folgen habe ich gesehen und fand das jetzt nicht schlecht, was ich da gesehen habe als alter Matt Groening-Fan. Allerdings fand ich es auch nicht besonders innovativ. Letzten Endes, dass Character-Setting von Futurama zu nehmen und es einfach ein paar hundert Jahre zurück zu schleudern ins finstere Mittelalter. Macht euch vielleicht selbst ein Bild, aber Innovation, lieber Matt Groening, Innovation geht tatsächlich ein klein bisschen anders. Da hätte ich mir irgendwas von ihm gewünscht, jetzt als dritte große Serie, was wir noch nicht so wirklich kennen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Gib uns wahre, weiße Männer. Männer, die niemals lügen. Männer, die vor einem Volksverführer stehen und seine verlogene Schmeichelei verdammen, ohne zu zögern. Gott, gib uns wahre Männer. Beherzte Männer, die vor nichts zurückschrecken. Männer von verlässlichem Charakter, Männer von höchstem Wert. Dann wird das Unrecht beseitigt und das Recht regiert auf Erden. Gott, gib uns wahre weiße Männer.
Dann, wenn wir alle mit uns übergeben fertig sind, dann können wir über einen der Kinotipps der gesamten letzten Wochen sprechen. Startet jetzt am Donnerstag der neue Film von Spike Lee, Black Klansman. Der ganze Film eine einzige schallende, knallende Ohrfeige für Donald Trump. Aber der Reihe nach. Im Film sind wir in den 70er Jahren und der junge Polizist Ron Stallworth hat es sich fest vorgenommen, den Ku Klux Klan, den wir gerade eben hier so schön gehört haben, zu infiltrieren. Er will sich seine Sporen verdienen als junger Cop, nimmt Kontakt auf mit dem Ku Klux Klan und gibt vor, ein eingefleischter Extremist zu sein, weil er ja nun mal diese Vereinigung infiltrieren will und undercover ermitteln will, bis ihm auffällt, dass er schwarz ist. Das ist jetzt ganz schwierig, finden auch seine Kollegen. Als Schwarzer undercover im Ku Klux Klan zu ermitteln, das wäre auch in den 70er Jahren schon äußerst schwierig gewesen. Also überlegt Ron Stallworth, wie kann er die Nummer trotzdem am Laufen halten? Denn angebissen haben die Vorsitzenden vom Ku Klux Klan da in diesem Ort schon längst in Colorado Springs. Also hatte die Idee, warte mal, ich mache es einfach so, dass ich einen Kollegen schicke. Flip Zimmerman, gespielt von Adam Driver, der ist schließlich weiß und der kann doch wunderbar jetzt ermitteln im Ku Klux Klan undercover. Nur ist Flip Zimmerman blöderweise Jude. Und das bleibt nicht ganz lange unvermutet.
Okay, sind wir fertig? Wir haben noch einige Punkte auf dem...
Noch nicht ganz. Wir müssen sichergehen, dass er kein Jude ist.
Auf den Mann zu beleidigen, Felix. Okay, Du sprichst über jemanden, der in ein paar Monaten unser Bruder sein wird. Siehst du einen Damage dann um seinen Hals? Siehst du eine Keep auf Rons Kopf? Hm?
Nur fürs Protokoll. Mein Haus, meine Regeln. Du machst den Lügendetektor-Test. Setz dich hin.
Was, ist das dein Judenlabor? Stellst du hier deine Seife her? Und deine Lampenschirm?
Nein, du machst nur einen Lügendetektor-Test.
Mach die verdammte Tür auf!
Das ist doch idiotischer Schwachsinn.
Das ist der düstere, groteske Humor von Spike Lee, dass er in dieser Geschichte einen schwarzen, jungen Police Officer versuchen lässt, in den Ku Klux Klan einzudringen, indem der wiederum seinen weißen Kollegen an seiner Stelle schickt, der allerdings Jude ist. In den Hauptrollen Adam Driver hatte ich erwähnt als Flip Zimmerman und als Ron Stallworth. Sehr interessant, in seiner ersten Kinohauptrolle John David Washington. Das ist der Sohn von Denzel Washington, der diese Aufgabe mit Bravour löst. Natürlich entsteht ein irrsinniges Verwirrspiel. Es entstehen absurde, groteske Situationen und Spike Lee benutzt diesen Film, hatte ich eingangs erwähnt, schallende Ohrfeige für Donald Trump, um selbst in einem Film, der in den 70ern spielt, die tagesaktuelle Politik von heute komplett immer wieder aufflackern zu lassen, sodass man es deutlich erkennt. Also diese ganze White Supremacy Nummer, diese ganze White Proud Nummer, diese ganze Waffenvernarrtheit der Amerikaner, dieser ganze Umgang mit Flüchtlingen, mit Ausländern, mit Menschen, die halt keine weißen Amerikaner sind. Das ist was Spike Lee schon ganz lange am Herzen liegt und was er in vielen seiner Filme umgesetzt hat. Und hier macht er es wieder mit Bravour, mit zwei großartigen Hauptdarstellern. Ab Donnerstag im Kino BlacKkKlansman, geht da bitte unbedingt rein. Der Film ist so gut. Und Anna Wollner beneide ich, dass sie diejenige war, während ich nicht konnte, die Spike Lee zum Interview getroffen hat.
It's warm here in Berlin. Yes. Hot. I landed this afternoon. Tonight go to London, then go back to New York, then kaputt. Done.
Ja, Spike Lee ist durch. Fertig oder kaputt, wie er meint. Mit 3 Stunden Verspätung ist er in Berlin gelandet und zieht sein straffes Interviewprogramm trotz Jetlag und baldigem Weiterflug nach London trotzdem durch. Viel zu wichtig ist ihm das Anliegen, das Reden über seinen Film BlacKkKlansman. Denn als Jordan Peele ihm das erste Mal von der absurden Geschichte erzählt hat, konnte er nicht anders, als einen Film darüber zu machen.
When you think about the logline of the film, when Jordan Peele called me, he said, Spike, I want you to consider doing something. I said, what is it? He said, 6 words, black man infiltrates Ku Klux Klan. That's funny. So therefore, it's not a stretch. The very foundation of the story is absurd. So humor is not foreign to absurdity. Simple.
Humor ist in BlacKkKlansman die Waffe gegen Rassismus und das voll bewusst, so Lee.
In the history of African Americans, humor's always been like a defense. Same way songs. People, a lot of people are making the connection between the end credit song with Prince. That song is a Negro spiritual. Mary, don't you weep. Did you notice the song at the end? That's Negro spirituals came from, kept my ancestors going through slavery. You sang in the fields. Spirituals, which Negro spirituals led to blues, which led to jazz, which led to R&B, hip-hop, rock and roll. It's the music. And music has the strength and also you have humor to keep you going.
Spike Lee ist immer mit einer politischen Mission unterwegs. Er will nicht missionieren, aber er will aufklären, aufmerksam machen und legt sich dabei gerne auch mit den Großen an, wenn sie denn wollen. Während Lee von vielen amerikanischen Kritikern gerade bejubelt wird für seinen neuen Film, schweigen andere den Film tot. Wie zum Beispiel der konservative Fernsehsender Fox News.
I don't give a fuck about Fox News. I don't need them to validate this film. If they said something, it's gonna be a lie anyway. Many people don't believe what they see, don't watch Fox News, so they're like an alternate universe. They co-sign everything H. Orange says, as if it's the gospel truth. And it's gospel lies. It's gospel falsehoods.
Mit Agent Orange meint Lee natürlich den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wobei er, und da legt er wirklich Wert drauf, das Problem von Rassismus als kein genuin amerikanisches deklariert.
This phenomenon of the right is worldwide. If someone thinks this film and says, you know, this is something that's peculiar to, you know, to America, this is an American problem. I have 2 words for you. Wake up. This is a worldwide phenomenon on the right. Brexit in Britain, and this thing's been galvanized by hatred against immigrants. All these places where the rise right is coming into play, into power, into office, the target, the tactic was to rally around, we gotta keep these motherfuckers out. This is a global, and I hope that people who see this film understand this. Please don't look at this film like, oh, this film only happens in America. We don't have the Ku Klux Klan here. You got hate groups. A hate group is a hate group, whether it be Neo-Nazis, alt-rights, wherever they are.
Spike Lee ist nach der Promotour für seinen Film zwar ein bisschen müde, aber auch wütend. Verdammt wütend. Und das macht ihn zu einer der wichtigsten Stimmen des amerikanischen Gegenwartskinos.
So ein guter Typ und so ein guter Film. Tut nicht mir den Gefallen, tut ihn euch selbst. Und geht ab Donnerstag in Black Klansman mit dem Sohn von Denzel Washington, der wirklich toll ist. John David Washington und Adam Driver in den Hauptrollen, wirklich kolossal. Und danach geht ihr allein aus Sentimentalität, geht ihr einfach in den Terence Hill Film. Mein Name ist Somebody und guckt euch den auch noch an. Ich mache sowas normalerweise nicht, aber heute habe ich mal ein Selfie gemacht mit einem Star. Hab's gepostet auf Twitter und Instagram, könnt ihr euch angucken, mein Bild mit Terence Hill. Ist ja wirklich einfach ein toller Tag für mich. Für heute ist Schluss mit Eine Stunde Film. Nächste Woche sehen wir uns wieder, hören wir uns wieder hier bei Deutschlandfunk Nova. Dann mit einem super tollen nächsten Gast, Detlef Buck, nächsten Dienstag hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.